Kurt. So wie du.
Es ist schön, dass wir jetzt wieder 82 Millionen Bundestrainer haben und nicht mehr 82 Millionen Virologen. Das hat Leon Goretzka auf der DFB-Pressekonferenz am Montag gesagt und auch wir konzentrieren uns heute in der dritten Folge von Kurz reingeflankt wieder nur auf das Sportliche.
Wir, das sind drei Ex-Hobby-Virologen und möchte gern Bundestrainer. Ich bin Bastian Gerling und mein kongenialer Partner ist heute Christopher Batschik.
Ja, so schnelllebig ist das Fußballgeschäft. In den letzten Wochen saßen wir noch draußen, jetzt stehen wir von Anfang an auf dem Feld. Dafür haben wir Tim Geisemann auf die Bank verdrängt.
Er brennt aber natürlich auch auf seinen Einsatz. Tim teilt uns später seine Gedanken über das spielerische Niveau der EM mit und hat unser Abschlussquiz vorbereitet. Bei dem gibt es auch heute wieder eine Bestrafung.
Aber keine Angst, diesmal wird nicht gesungen.
Mehr stand zu dir, FC Kölle.
Ja, das war unser Kumpel Julian beim letzten Mal. Außerdem sprechen wir natürlich über die Gruppenphase der deutschen Mannschaft. Die haben sich am Mittwoch ja durch das 2-2 gegen Ungarn für das Achtelfinale qualifiziert. Und naja, sagen wir es mal so, das Weiterkommen war
glücklich, dass der Ball mir dann noch so glücklich vor die Füße fällt. Natürlich dann auch einfach glücklich gelaufen.
Perfekt zusammengefasst von Leon Goretzka im Interview beim ZDF.
Jetzt bin ich Marlon aber noch eine Antwort von der letzten Folge schuldig. Der hatte mich nämlich Folgendes gefragt.
Wie hast du die Vorrunde erlebt?
Ich bin auf jeden Fall wieder zum Hobby-Bundestrainer geworden. Die Corona-Regeln haben es ja erlaubt, dass man endlich wieder mit ein paar Freunden Fußball gucken konnte. Und das habe ich dann auch ausgenutzt. Bei dem ein oder anderen Kaltgetränk wurde dann heiß diskutiert, ob Joshua Kimmich nicht besser im Mittelfeld aufgehoben ist oder wieso Toni Kroos auch die fünfte Ecke auf den Kopf des Gegenspielers flankt. Ihr merkt schon, das EM-Fieber hat mich doch wieder gepackt.
Das kann ich bestätigen. Das erste Spiel haben wir zusammengeschaut und ich kann euch sagen, Christopher hat so ähnlich geklungen wie dieser Mann hier.
Jetzt mal Spaß beiseite, das muss einfach mal gesagt werden. Jogi, hör auf mit dieser scheiß Dreierkette. Ich kann diese Scheiße nicht mehr sehen.
Da war der deutsche Edelfan aber ganz schön angefressen. Eingefangen wurde der Ton übrigens vom MDR nach dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft.
Ich wäre aber auch angefressen bei dem Spiel. Und dann gibt es ja auch noch die umstrittenen Regeln in der Allianz Arena. Die Fans dürfen sich beim Jubeln nicht berühren, müssen durchgehend eine Maske tragen und im Stadion herrscht Alkoholverbot. Ist ja auch wichtig, wir befinden uns immerhin immer noch in der Pandemie.
Aber es war halt klar, dass sich die Fußballfans daran nicht halten werden. Die Fans kamen bestimmt alle nüchtern ins Stadion. Aber zumindest wurde das Stadion nicht komplett gefüllt. 14.000 Zuschauer waren in München erlaubt und ganz ehrlich, ich bin auch einfach froh, dass überhaupt wieder Fans ins Stadion dürfen. In Ungarn hat das Ganze ja schon ganz anders ausgesehen. Da war das Stadion tatsächlich wieder ausverkauft.
Ja, das war schon irgendwie ziemlich bedenklich. Aber so wirklich was zum Jubeln gab es bei der Niederlage gegen Frankreich ja auch nicht. Erst nach dem Portugal-Spiel wurde die Stimmung in Deutschland schlagartig besser und die Dreierkette war plötzlich der taktische Kniff. Und ja, jetzt träumen wir auch schon wieder vom EM-Titel.
Wie die Engländer nach ihrem 1-0-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien. It's coming home. Der Klassiker war bei der ARD-Übertragung auch gut zu hören. Bei den Engländern ist die Euphorie aber auch wieder schnell verflogen. Für uns die Enttäuschung der Gruppenphase.
Klar, die Engländer sind am Ende souverän weitergekommen, aber die haben den teuersten Kader der gesamten EM. Über 1 Milliarde Euro wert. Und dafür haben die echt schlecht gespielt, vor allem offensiv. Harry Kane hängt im Sturm total in der Luft und die Engländer haben nur 2 Tore geschossen.
Und die haben auch einfach nur 7 Schüsse pro Spiel abgegeben. Das ist viel zu wenig. Der drittschlechteste Wert bei der EM. Zum Vergleich, bei der Gruppenphase 2016, da waren es noch über 20 Schüsse.
Und defensiv war es jetzt auch nicht souverän. Man hat zwar keine Gegentore kassiert, aber fast 9 Schüsse pro Spiel zugelassen. Das sah 2016 auch noch besser aus, da waren es nur 6.
Naja, dann hoffen wir mal, dass die Engländer gegen Deutschland auch genauso harmlos bleiben.
Oh ja, im Achtelfinale treffen die Engländer nämlich jetzt im Wembley-Stadion auf unsere Mannschaft. Aber das Duell war aus deutscher Sicht ja schon bei der EM 96 ganz schön erfolgreich.
Ja, würde ich auch sagen. Deutlich besser lief die Gruppenphase bei den Italienern. Die haben eine perfekte Gruppenphase gespielt, konnten alle 3 Gruppenspiele gewinnen und haben dabei 7 Tore geschossen.
Und vor allem keins kassiert. Die haben sich jetzt seit 1055 Minuten kein Gegentor mehr gefangen. Das sind fast 12 Spiele.
Wahnsinn. 2018 sind die Italiener noch an der WM-Quali gescheitert. Und seit dem Trainerwechsel zu Roberto Mancini läuft es echt richtig gut. Die Italiener haben jetzt ganze 30 Spiele in Folge nicht verloren.
Und das merkt man auch. Das Team wirkt super eingespielt. Jeder weiß, was er auf dem Platz zu tun hat und in welche Räume er laufen muss. Und der Teamspirit ist echt richtig, richtig gut, weil jeder gebraucht wird. Außer dem dritten Torwart sind schon alle Spieler eingesetzt worden. Deshalb ist Italien auch vollkommen verdient unser Team der Gruppenphase.
Man muss aber auch dazu sagen, dass die Gruppengegner mit Wales, Schweiz und der Türkei keine echten Gradmesser waren.
Ja, das stimmt. Vor allem die Türken haben ja auch enttäuscht. Ich bin gespannt, wie die Italiener sich jetzt im Achtelfinale präsentieren. Am Samstagabend spielen sie gegen die Österreicher.
Gespannt bin ich auf jeden Fall auch. Unser Spieler der Gruppenphase ist dieser Mann hier.
Dumfries! Dumfries! Dumfries!
Also schön wie der ARD-Hörfunkreporter können wir den Namen wahrscheinlich nicht aussprechen, aber wir geben unser Bestes.
Denzel Dumfries ist Rechtsverteidiger bei der Niederlande und hat eine bockstarke Gruppenphase gespielt. Die Holländer spielen ja mit einer Dreier- bzw. Fünferkette und Dumfries ist dann quasi für die gesamte rechte Außenbahn zuständig. Offensiv, aber auch defensiv.
Ja, und vor allem in der Offensive hat er das richtig, richtig stark gemacht. Dumfries war bisher an jedem dritten Tor der Niederlande beteiligt. Ein Tor davor gelegt und zwei selbst gemacht.
Ja, und was für ein Tor, ne? Im ersten Gruppenspiel hat er die Niederländer gegen die Ukraine kurz vor Schluss zum wichtigen 3:2-Sieg geköpft. Dafür wurde er dann sogar zum Star of the Match gekürt. Das passiert einem Verteidiger eigentlich nicht so oft, weißt du ja selber.
Das stimmt, also ich hab noch nie so eine tolle Auszeichnung bekommen. War aber auch absolut verdient. Ich find's einfach wirklich krass, wie offensiv stark der Junge ist. Der ist halt Verteidiger und hat schon 6 Torabschlüsse. Das ist der beste Wert von allen Verteidigern bei der gesamten EM bis jetzt.
Und auch seine Kopfballstärke hat mich echt beeindruckt. Von 12 Luftduellen hat er 11 gewonnen.
Ja, defensiv war er in der Gruppenphase jetzt halt noch nicht so gefordert. Mal schauen, wie er das in der K.O.-Phase hinbekommt und wie er da performt.
Für unseren besten Moment der Gruppenphase gehen wir jetzt doch einmal kurz vom Sportlichen weg.
In der 10. Minute beim Gruppenspiel Dänemark gegen Belgien wurde das Spiel für einen kurzen Moment unterbrochen. Das ganze Stadion hat sich erhoben und für den dänischen Mittelfeldspieler Christian Eriksen geklatscht. Die Schiedsrichter, beide Teams und beide Fanlager. Das war echt ein tolles Bild. Für mich persönlich echt ein Gänsehautmoment.
Mann, war das ein Schock, als der dänische Mittelfeldstar Christian Eriksen im ersten Gruppenspiel gegen Finnland kurz vor der Halbzeit zusammengebrochen ist. Und ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Man hat schnell gesehen, oh, das ist ganz ernst.
Ja, ich meine, ich habe als Fußballfan ja auch schon einiges erlebt. Große Siege mitbekommen, sehr bittere Niederlagen. Aber ganz ehrlich, so geschockt bin ich wirklich noch nie vom Fernseher gesessen. Umso beeindruckender, wie schnell die dänischen Spieler da auch reagiert haben. Die haben sofort einen Sichtschutz um ihn gebildet und ihn so vor den Blicken der Kameras geschützt. Und das muss echt schlimm gewesen sein. Ich meine, die standen da und wussten, hinter mir kämpft gerade ein Mitspieler, ein guter Freund um sein Leben. Also das waren echt bedrückende Bilder.
Eriksen hat es ja zum Glück dann aber geschafft. Natürlich auch dank der Ärzte und dem medizinischen Personal, die super schnell reagiert haben. Und mittlerweile ist Eriksen auch sogar schon aus dem Krankenhaus entlassen worden. Gute Besserung weiterhin.
Auf jeden Fall. Gott sei Dank wurde er auch schon wieder entlassen. Und die Dänen haben dann im dritten Spiel gegen Russland ja trotzdem noch den Einzug in die K.O.-Phase geschafft. Ich glaube, das gönnt denen echt jeder.
Ja, ich gönn's ihnen auf jeden Fall. Und zum Ende von diesem kurzen Highlight-Block wollen wir auch noch ein, zwei Worte zu den Schiedsrichtern sagen. Da haben wir uns ja auch privat schon häufiger darüber unterhalten und da hast du mir erzählt, Basti, dass dich da eine Sache besonders positiv überrascht hat. Welche war das denn?
Schwalben werden endlich mal konsequent mit Gelb bestraft.
Endlich.
Ja, wirklich. Das hat mich die letzten Jahre echt angekotzt. Dauernd fliegt irgendein Spieler durch den Strafraum, komplett ohne Berührung vom Gegner und dann geht's einfach weiter. Extrem unsportlich das Ganze, deswegen bin ich wirklich froh, dass da endlich hart durchgegriffen wird.
Und auch insgesamt finde ich das Schiedsrichterniveau echt ordentlich. Bis jetzt gab es eigentlich keine großen Fehlentscheidungen, also mir ist zumindest nichts aufgefallen.
Ich kann mich da auch an nichts erinnern, also erstmal Hut ab. Und über das spielerische Niveau der EM wird dafür aber umso mehr diskutiert.
Oh ja.
Dazu hat auch unser Bankwärmer Tim Geisemann eine klare Meinung, die hat er überspitzt in unserer Steilvorlage verpackt.
Ballferne Achter, abkippende Sechser, falsche Neun. Wer zum Himmel braucht das noch? Die vorherrschende Taktik bei dieser EM ist denkbar simpel. Jede Nation setzt einfach ihren Topstürmer ein. Jede Nation? Ja, alle. Außer wir Deutschen.
Ah.
Bei uns spielt Volland, wenn er denn mal darf, Linksverteidiger. Aber egal. Schick, Ishak, Lewandowski, Immobile, Weghorst. Es ist die EM der Mittelstürmer. Machen die ihre Buden, dann wird hinten einfach der Bus geparkt. Das spiegelt sich auch in den Formationen wieder. Die Hälfte der Teams spielt mit Fünferkette. Warum? Weil es funktioniert. Danke, UEFA. Die vier besten Gruppendritten kommen nämlich weiter und deshalb reicht es einfach, nicht zu verlieren. Die Leidtragenden sind wir Fans vorm Fernseher. Denn das spielerische Niveau bei dieser EM ist deutlich schlechter als bei den letzten Turnieren.
Puh, da hat unser Bankwärmer Tim Geisemann aber wirklich ordentlich was rausgekloppt. Wir wollen das Ganze jetzt nochmal ein bisschen einordnen.
Und ich muss direkt mal was zu den Stürmern sagen, denn da hat Tim vollkommen recht. Bisher wurden 45 Tore von Stürmern geschossen und manche Teams waren auch echt total von ihren Stürmer abhängig. Patrick Schick hat die tschechische Nationalmannschaft zum Beispiel im Alleingang ins Achtelfinale geschossen. Er hat alle 3 Tore erzielt. Und wenn die Teams so von den einzelnen Spielern abhängig sind, dann spricht das jetzt nicht unbedingt für ansprechenden Fußball.
Ach komm, zumindest fallen viele Tore. Ganze 94 waren es in der Gruppenphase. Das sind 25 mehr als 2016. Also für mich spricht es doch für sehr ansehnliche Duelle.
Naja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn eine Mannschaft immer gefühlt 60% Ballbesitz hat und die andere Mannschaft dann die Schotten dicht macht und irgendwie dem Ball hinterherläuft, finde ich das nicht so attraktiv zum Zuschauen. Es gibt einfach ziemlich hohe Leistungsunterschiede zwischen den Teams.
Ja, dass es Leistungsunterschiede gibt, ist doch bei so einem Turnier vollkommen logisch und klar. Das zeigt ja allein die Weltrangliste. Mazedonien ist zum Beispiel nur auf dem 62. Platz. Ich finde, die kleinen Mannschaften haben aus ihren Möglichkeiten aber das Beste gemacht. Klar, die konzentrieren sich dann aufs Verteidigen, aber so ein aufopferungsvoller Kampf ist doch auch geil. Übrigens taktisch teilweise auf sehr hohem Niveau.
Ja, die meisten Teams spielen einfach mit einer Fünferkette. 11 von 24 Teams sind das und bei der letzten EM waren es im Vergleich nur 5 Teams. Ich finde auch, dass die UEFA ein bisschen Schuld hat, weil es fliegen ja eben auch nur 8 Mannschaften aus der Gruppenphase raus und das regt natürlich zum destruktiven Spiel an.
Ja, aber das ist doch auch nichts Neues bei großen Turnieren. Frankreich ist genau mit so einer Spielweise 2018 Weltmeister geworden. Ich sehe das auch eher als eine generelle taktische Entwicklung im Fußball. Immer mehr Mannschaften stehen tief, spielen mit Fünferkette und setzen eher auf Konterfußball. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist einfach so. Und erfolgreich ist es auch, siehe Champions-League-Sieger Chelsea.
Stimmt, da muss ich dir schon ein Stück weit recht geben. Mich stört es halt nur, wenn sich die Mannschaften dann wirklich nur hinten reinstellen und aufs Verteidigen konzentrieren. Man kann mit dieser Dreier- bzw. Fünferkette ja auch echt offensiv spielen. Und das macht dann auch echt Spaß zuzugucken.
Ja, das machen ja auch noch genug Mannschaften, zum Beispiel die Niederlanden.
Oder natürlich unsere deutsche Mannschaft.
Ja, ob die das so gut gemacht hat? Ich glaube, da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Lass uns das doch in unseren Kurzpässen diskutieren.
Sehr gerne. Nochmal zur Erinnerung für euch. Jeder von uns hat gleich 20 Sekunden Zeit für sein Argument und dann ist der andere wieder dran.
Die deutsche Mannschaft hat sich irgendwie in die K.O.-Phase gemogelt. Überzeugend war das nicht. Gegen Frankreich, den amtierenden Weltmeister, kann man ja mal verlieren, aber das letzte Spiel gegen Ungarn war eine Katastrophe. Das darf nicht passieren.
Aber am Ende fragt dich bei einem großen Turnier niemand, wie du weitergekommen bist. In der Gruppenphase geht es nur ums Durchkommen. Vor allem nach der verkorksten WM 2018 war das extrem wichtig. Und erinnere dich doch mal an Portugal. Die sind 2016 als Gruppendritter mit 3 Unentschieden weitergekommen und am Ende waren sie Europameister.
Das kann zwar funktionieren, aber mit England wartet direkt ein richtiger Brocken auf die deutsche Mannschaft. Und die ganzen Patzer in der Defensive und die notorische Schwäche bei Standards stellt man auch nicht mal eben ab. Wir haben jetzt schon 5 Gegentore kassiert, das ist viel zu viel. Und offensiv tun wir uns auch schwer, da fehlt's an Kreativität, vor allem gegen tiefstehende Gegner.
Ich gebe dir recht, wir haben unser Potenzial nicht über die gesamte Gruppenphase abrufen können, aber wir haben trotzdem gezeigt, wie viel Potenzial in unserer Mannschaft schlummert. Das Portugal-Spiel war zum Beispiel richtig gut, da hat das Gegenpressing gut funktioniert, da haben wir unsere Außenbahnspieler eingesetzt bekommen und sind deshalb auch zu vielen Torchancen gekommen.
Die Portugiesen haben das aber auch noch schlechter verteidigt als wir. Und wenn die Außenbahnen erstmal zu sind, dann geht gar nichts mehr. Keine Bewegung, keine Tiefe, kein Risiko. Gegen Frankreich hatte sich die gesamte Offensive wundgelegen. Groß lässt sich so tief fallen, dass er Hummels die Passwege zustellt und Gündogan ist unsichtbar. Und dann dauern so dumme Fehlpässe. Die Rakete Hummels gewinnt ja eh jedes Sprintduell. Das kann's nicht sein.
Ach, ich sehe das alles nicht so problematisch. Im Achtelfinale gegen England werden wir ein ganz anderes Gesicht zeigen. Neuer, Müller, Kroos, die haben schon alles in ihrer Karriere gewonnen. Die sind einfach für K.O.-Spiele gemacht. Und wenn wir nochmal auf die letzten erfolgreichen Turniere schauen, dann ist diese Gruppenphase auch keine große Überraschung. 2014 haben wir am letzten Spieltag nur mit 1:0 gegen die USA gewonnen. Und wir alle wissen ja, wie das Turnier ausgegangen ist.
Naja, so richtig glaube ich momentan einfach nicht dran. Dafür hat mich die Mannschaft einfach zu stark enttäuscht und ich hatte auch echt sehr hohe Erwartungen. In der letzten Folge habe ich Deutschland ja in der Steilvorlage noch zum Europameister gekürt.
Das wird schon. Wir retten uns gegen England einfach ins Elfmeterschießen und dann flattern bei den Engländern sowieso wieder die Nerven.
Ich habe jetzt auch schon ganz schön Nerven flattern, denn jetzt kommen wir zu unserem Abschlussquiz und ich will mich echt nicht so blamieren wie unser Bankwärmer Tim in der ersten Folge. Tim wird jetzt also eingewechselt und kann sich damit auch noch die Siegprämie abholen.
Naja, ich sage es mal mit den Worten von Robin Gosens, ich spiele lieber 5 Minuten gut,
als mega lange, mega schlecht. Nehme ich die Siegprämie jetzt auch noch mit und ich meine, mein Grundgehalt ist halt eh viel höher, weil mehr Qualität wird halt auch einfach höher bezahlt. Aber bevor das hier jetzt noch ausartet, kommen wir direkt zum kurzen Quiz, wie unser Quiz hier heißt, bei dem ich euer EM-Wissen auf eine neue Ebene hebe. Und als Bestrafung habt ihr euch beide einen Satz aus eurer Heimatregion überlegt und den mitgebracht. Der Basti, der kommt ja aus Bayern und Christopher aus dem Rheinland. Und der Verlierer muss diese Redewendung dann im restlichen Podcast noch unterbringen.
Ich habe auf jeden Fall schon mal gar keinen Bock auf diese bayerische Floskel. Die Aussprache, die erspare ich mir lieber.
Ja, will die eigentlich auch ersparen. Aber als Rheinländer sehe ich mich natürlich auch überhaupt nicht. Und ich bin echt schon gespannt, was du da vorbereitet hast. Ich hoffe natürlich, ich komme erst gar nicht so weit.
Also von mir aus könnt ihr auch beide die Sätze sagen. Hauptsache, ich muss sie nicht sagen, ich kenne sie nämlich. Kommen wir aber zum Quiz. Eure Antworten schreibt ihr wie immer in den Chat. Insgesamt gibt es 3 Fragen. Wenn es dann noch unentschieden steht, gibt es noch das Elfmeterschießen. Aber wir fangen sofort mit der ersten Frage an. Also konzentriert euch. Ich würde es nämlich ein Evergreen der Berichterstattung nennen, gerade bei dieser EM. Und hier kommt die Frage. Also die deutsche Mannschaft hat ja ihr Quartier in Herzogenaurach bezogen, nördlich von Nürnberg, das heißt Homeground, wo die wohnen. Und ist ja ein neu gebauter Campus auf dem Adidas-Gelände. Doch bei der WM 2006 hat schon mal ein Team in Herzogenaurach kampiert. Welches Team trainierte 2006 in Herzogenaurach? Ihr kriegt 4 Antwortmöglichkeiten von mir. A. Argentinien, B. die Schweiz, C. Tschechien oder D. Brasilien. Überlegen und die Antwort in den Chat.
Ey, ganz ehrlich, 2006, da hab ich die EM auf dem WM auf dem scheiß Röhrenfernsehen in DIN A4 Format geschaut. Als ob ich mich da an so eine Scheiße noch erinnern kann, ey, unfassbar.
Da war ich noch im Kindergarten.
Okay, kannst du uns nochmal die 4 Antwortmöglichkeiten sagen?
A. Argentinien, B. Schweiz, C. Tschechien oder D. Brasilien. Entweder die kurzen Wege nach Mittelfranken oder die weiten Wege, das ist hier die Frage.
Boah, waren denn alle bei der WM dabei? Oder kann das auch eine Fangfrage sein?
Es waren alle bei der WM dabei, ja.
Oh, noch schwieriger.
Ich kann nur sowas nehmen, ich wusste ja, dass ihr eh nicht mehr wisst, wer damals dabei war.
Ja gut, also Argentinien, Brasilien wusste man natürlich noch.
Ja gut, hilft alles nichts. 25%ige Chance, ich schreibe einfach mal was in den Chat.
Christopher hat geantwortet, Brasilien gewählt hat er. Und was macht der Basti?
Ich gehe auch mit Südamerika.
Bastian nimmt Argentinien. So, ihr habt es beide eingeloggt und Basti ist richtig. Die Argentinier waren 2006.
Ah, ja! Gibt's doch nicht.
Oh, zumindest nicht die Timblamage, zumindest nicht 0 Punkte.
Also es war 2006, haben die da trainiert, da gab es diesen Homeground auch noch nicht. Aber es waren wirklich krass, es waren so chaotische Zustände da, weil so viele Leute die sehen wollten. Und die sind immer, wenn die auf den Trainingsplatz gekommen sind, mit Fluch der Karibik-Musik eingelaufen. Warum auch immer. Ja, also heute gibt es da ja diesen Homeground, von dem ich eben gesprochen habe. Kommen wir aber von dem Homeground zu meinem Homeground, und zwar in meinem WG-Zimmer. Hier habe ich natürlich EM geguckt, so viel wie geht. Und damit das irgendwann ein bisschen langweilig wurde, habe ich mir von allen Spielen die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit notiert. Wie viele Minuten das in der zweiten Halbzeit waren.
Das gibt's.
Also nicht aus der ersten Halbzeit, sondern nur die Nachspielzeit nach der zweiten Halbzeit. Und jetzt ist eure Schätzfrage. Das insgesamt sind.
Oh.
Ich gebe euch auch noch einen Tipp. Vorrunde hatte 36 Spiele.
Darf ich meinen Taschentrainer zu Rate ziehen? Weil im Kopfrechner bin ich nicht so fit.
Kannst du machen, was du willst. Ich meine, sagt ja wieder alles, dass du es nötig hast, Hilfsmittel zu benutzen.
Du hast echt zu viel Zeit gehabt, oder? Mann.
Ich nehme mir die Zeit dafür.
Ich finde die Frage top. Also ich finde die echt top. Aber also wissen kann man das halt natürlich nicht.
Ist ja auch eine Schätzfrage.
Schicken wir gleichzeitig ab.
Also 36 Spiele waren es.
Lass mal gleichzeitig...
Warte.
Auf dich warte ich immer.
Ich tippe schon mal.
Ich kann wohl runterzählen. So, 3, 2, 1, schickt es. Eieiei, da hat der eine fast getroffen. Die richtige Lösung ist 146 Minuten.
Wichtiges Ding.
Waren es insgesamt. Bastian hat 144 Minuten getippt, Christopher hat 130 Minuten getippt. Damit geht der Punkt an Bastian. Und interessant dabei ist, hätte ich auch gar nicht gedacht, am letzten Spieltag gab es deutlich weniger Nachspielzeit. An den ersten beiden Spieltagen gab es immer 4-5 Minuten mega viel und am letzten Spieltag gab es fast immer nur 3 Minuten.
Ja, davon habe ich mich wahrscheinlich auch verleiten lassen. Ich habe so gerechnet mit 3,5 Minuten im Schnitt und habe dann halt 36 mal 3,5 gerechnet.
Ich bin ja ähnlich vorgegangen natürlich, aber ich habe halt mal mit 4 Minuten gerechnet, weil ich mir dachte, da gab es auf jeden Fall Spiele, wo zum Teil auch 7 Minuten einmal nachgespielt wurde, das weiß ich noch. Und es gibt ja immer so 3, ist ja so der Klassiker, aber wenn es dann ein paar Mal allein schon 4-5 Minuten sind, dann kommt man schon auf eine bisschen höhere Zahl. So bin ich da vorgegangen.
Ja, das stimmt.
Ich habe da auch irgendwie an mehr gedacht, gerade wegen der vielen Wechselfenster, weil man ja pro Wechsel 30 Sekunden sagt. Kommen wir nur zur nächsten Frage. Bastian führt ja 2-0. Christopher, es geht um die Ehre. Wenn du die letzte Frage jetzt auch falsch beantwortest, dann sind wir wenigstens gleich auf. Aber die Fragen bei mir waren viel schwerer.
Ja.
Kommen wir mal zu dem Lieblingsspieler von so vielen Leuten und zu dem Hassspieler von so vielen Leuten, Cristiano Ronaldo. Der hat ja bei seiner 5. EM in Folge jetzt gespielt, wurde er eingesetzt, hat ja auch den Torrekord gebrochen. Respekt erstmal dafür, das hat ja vorher niemand geschafft, historisch. Und wenn wir schon über historisch reden, kommen wir sofort zur nächsten Frage, die sich auf die letzten Europameisterschaften bezieht. Es gibt nämlich einen Spieler, der stand auch bei 5 Europameisterschaften im Kader, genauso wie Cristiano Ronaldo. Der wurde aber nicht bei allen eingesetzt. Wer ist dieser Spieler, der auch bei 5 Europameisterschaften dabei war? Ich schlage euch jetzt 4 Spieler vor, A, B, C, D. Ihr tippt wieder die Antwort ein und ich sage schon mal was, es ist auf jeden Fall ein Torwart. Und hier kommen die 4 vorgegebenen Spieler. A. Edwin van der Sar, B. Gianluigi Buffon, C. Iker Casillas oder D. Peter Cech.
Das sind natürlich auch alles Torwartlegenden. Jetzt nur die Frage, welche der Nationen hat mal die EM auch verpasst?
Ja, so kann man auf jeden Fall vorgehen. Also 5 EMs in Folge, muss man nur mal rechnen. Immer 4 Jahre dazwischen. Na,
muss halt auch eine lange Karriere sein.
Nichts mit Karriereende mit 30 nach dem China-Intermezzo.
Kannst du mir nochmal die Namen nennen?
A. Edwin van der Sar, B. Gianluigi Buffon, C. Iker Casillas oder D. Peter Cech.
Ich glaube, ich lege mich fest.
Also bei einem Team weiß ich zumindest, dass die nicht immer dabei waren.
Okay, dann ich weiß nicht, ob ihr gleichzeitig machen wollt oder unterschiedlich.
Ja, machen wir gleichzeitig wieder. Ich habe schon mal eingetippt, ich bin bereit abzuschicken.
Jo, ich auch.
Okay, dann 3, 2, 1 und rein damit.
Ah. Ja, nee, ja, ist ein guter Tipp, Christopher. Ist ein guter Tipp.
Also, Van der Sar war halt raus.
Christopher hat auf Iker Casillas getippt und Bastian auf Gianluigi Buffon. Und es ist Iker Casillas.
Jawohl.
Der war bei 5 Europameisterschaften dabei.
Krass.
Wurde aber nur 3-mal eingesetzt. Und die anderen 3 Torhüter, Van der Sar, Buffon und Peter Cech, waren 4-mal dabei und wurden auch 4-mal eingesetzt.
Oh.
Aber interessant, bei Deutschland sind es übrigens Schweini, Poldi und Lothar Matthäus, die Legende.
Der hat ja auch gefühlt mit 40 noch gespielt.
Die 4-mal mit dabei waren. Ja. Und die wurden aber auch alle bei allen 4 eingesetzt.
Ah, stark, Christopher, hast dir nochmal deinen Ehrenpunkt ergattert.
Da fällt mir jetzt echt ein Stein vom Herzen. Also ich kann ja nicht die ganze Zeit hier nur EM gucken und alles lesen und was weiß ich und dann hier keine Frage beantworten. Aber waren auch harte Fragen, die du da vorbereitet hast, muss ich sagen.
Naja, Timo Werner macht auch mal ein Tor, da kannst du ja auch mal eine richtige Frage beantworten. So, und damit haben wir jetzt nochmal einmal kurz zusammenfassend einen Sieger. Bastian gewinnt das Quiz mit 2-1.
Glückwunsch.
Danke, danke.
Sehr schön. Und damit habe ich es dann auch. Ich gehe mir jetzt noch von meiner Einsatzprämie ein schönes Goldsteak holen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sätze sagen, Christopher.
Höchststrafe für Tim. Gerade erst eingewechselt, jetzt muss er schon wieder raus. Kein Wunder, wenn der uns so schwierige Fragen stellt.
So ein Mist, ey. Da habe ich tatsächlich verloren. Aber zumindest habe ich mir noch den einen Ehrenpunkt geholt. Das ist gut für mein Ego. Das war's also dann auch mit unserem Rückblick auf die Gruppenphase. Deutschland spielt dann am Dienstag gegen England im Achtelfinale. Und ganz ehrlich, ob wir jetzt gegen die Schweiz oder England spielen, das ist gupft wie ein Sprunger. wenn wir Europameister werden wollen, dann müssen wir eh jeden schlagen.
Ja, das war bayerisch oder sowas ähnliches. Damit hast du die kleine Bestrafung aber auf jeden Fall gemeistert. Für die Wiesn wird es mit der Aussprache zwar noch nicht reichen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu trainieren.
Genau.
In 2 Wochen kommt dann auch schon die nächste Folge. Da geht es dann natürlich um die K.O.-Phase und ihr hört uns natürlich wieder in einer komplett anderen Konstellation.
Eins vorweg, ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf Patrick freuen. Der ist auf jeden Fall dabei. Und die Frage geht deswegen auch an Patrick. Patrick, du warst ja jetzt 4 Wochen nicht dabei, sozusagen im Spielerersatztraining. Du hast aber ja sicher trotzdem Fußball geguckt. Welches Spiel hat dich denn in der K.O.-Phase am meisten beeindruckt?
Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir sind Bastian Gerling
und Christopher Batschig
und sagen Pfiat's euch.
Mach Idiot.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.